Adlercheck, der Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen, wird präsentiert von der Interversicherungsgruppe. Kompetenz, Fairness und Vertrauen machen das Mannheimer Unternehmen zum perfekten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gesundheit, Vermögen oder Vorsorge. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß mit dem Adlercheck wünscht die Interversicherungsgruppe.
Das Eröffnungsbulli, der Puck fällt.
Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und mir gegenüber im Tonstudio des MM sitzt mein lieber Kollege Philipp Köhl. Servus, Phil.
Hi Christian, grüß dich.
Und dann gehen wir gleich mal in den Backcheck.
Backcheck, unser Rückblick.
Phil, zwei Spiele sind erst absolviert nach der Länderspielpause Deutschland Cup. Du warst ja in Landshut dabei. Adler sind mit 4 Punkten aus 2 Spielen ganz solide gestartet. Welche Eindrücke hat die Mannschaft nach der Pause auf dich hinterlassen?
Ja, insgesamt einen guten Eindruck. Das Wichtigste war natürlich erstmal, dass kein Spieler verletzt vom Deutschland Cup zurückgekommen ist. Es waren ja 5 Adler-Spieler im DEB-Aufgebot von Bundestrainer Harry Kreis dabei. Ja, es hat vieles offengelegt, fand ich, die 2 Spiele. Zu Hause gegen Augsburg, der 6-2-Erfolg. Da haben die Adler gezeigt, dass sie hart skaten können, dass sie sicherlich zu den Mannschaften gehören, die die beste Kondition haben in der Liga, weil da haben sie zumindest mal, ich möchte auch betonen, versucht, 60 Minuten ihr Spiel durchzuspielen. Das ist etwas, was ihnen in dieser Saison bisher eigentlich fast noch nie gelungen ist, auch gegen Augsburg nicht durchgehend gelungen ist. Aber sie haben sich da vor allem von diesem 1-1 im ersten Drittel, das aus dem Nichts gefallen ist, nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch von dem 2-3 Anschlusstreffer der Augsburger nach 35 Sekunden im dritten Drittel nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Gegenteil, haben dann noch das 4., 5. und 6. nachgelegt. Auch, weil sie eben diese Kondition haben, weil sie diese Power haben, da das Tempo hochhalten können. Augsburg war da relativ platt. Die haben zwar noch mal ein bisschen Oberwasser bekommen nach diesem Anschlusstreffer, konnten aber den Adlern da nichts mehr entgegensetzen. Und zum Sonntag, zum Spiel in Ingolstadt, augenfällig, ein ganz, ganz schwaches erstes Drittel. Ich habe nach dem Spiel auch mit Kapitän Marc Michaelis gesprochen, der auch gesagt hat, wir waren in allen Belangen unterlegen. Wir waren richtig sauer in der ersten Drittelpause, haben das angesprochen. Und es war klar, wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und mit Kampf und Leidenschaft in dieses Spiel kommen. Das haben sie natürlich nicht direkt ab der 21. Minute geschafft, aber sie haben sich reingearbeitet. Das Spiel wurde auch deutlich ruppiger, es wurde von beiden Seiten so geführt. Aber die Mannheimer haben dann schon gezeigt, dass sie hier unbedingt was mitnehmen wollen. Ja, und haben dann wieder auch vielleicht auf die Körner angesprochen, die sie da noch zur Verfügung hatten, im letzten Drittel das Spiel auch dominiert und zumindest einen Punkt mitgenommen. Und Marc Michaelis hat auch gesagt, eigentlich kam von Ingolstadt nichts mehr, sowohl im dritten Drittel wie auch in der Overtime. Da hätten wir eigentlich spätestens da noch den Zusatzpunkt sichern müssen, vielleicht sogar die 3 Punkte im letzten Drittel. Waren sie nicht konsequent genug vom gegnerischen Tor und dann verliest er das nach Penaltyschießen. Das ist eine Lotterie, aber 4 Punkte kann man mit aufbauen. Wie gesagt, es gab Stärken, aber es gab auch Schwächen und können wir ja vielleicht jetzt noch ein bisschen tiefer rein eingehen.
Du hast eine treffende Analyse gemacht dann nach dem Spiel und hast zwar aufgezeigt, so die Drittel, wie die sich unterscheiden. Erstes Drittel, zweites Drittel, drittes Drittel. Und hast dann auch ganz klar gesagt, das schwächste Drittel ist das erste. Gibt es da irgendwie auch vom Trainerteam schon eine Analyse oder eine Begründung, warum die so ist?
Von den Trainern weiß ich gar nicht, von den Spielern. Sie sagen natürlich, wenn wir es wüssten, würden wir es abstellen. Es ist ja nicht so, dass sie da schlecht immer spielen würden, aber sie sind nicht sehr effizient. Also allein statistisch gesehen nach Toren haben sie nach dem ersten Drittel 15 Tore geschossen, aber 17 Gegentore bekommen. Sind also -2 im Vergleich zum zweiten Drittel, wie du angesprochen hast, da haben sie eine Tordifferenz von +9. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Du hast auch Augsburg gesehen, da hast du eigentlich dominiert, bekommst dieses 1-1 aus dem Nichts, hast genug Chancen, schon auf 2-1, 3-1 im ersten Drittel zu stellen, gehst aber damit 1-1 raus. Auch Ingolstadt, völlig unerklärlich nach dem Spiel gegen Augsburg, dass du dann so in die Partien in Ingolstadt startest sonntags, liegst du zurecht 0-2 hinten, könntest sogar noch höher zurückliegen, wenn Arno Tiefensee dich da nicht am Leben hält. Und auch schon vor der Deutschland-Cup-Pause hast du da die Spiele gehabt in Iserlohn, da hast du direkt im ersten Drittel hinten gelegen. Du hast in München hinten gelegen, gegen Frankfurt das Derby auch. Auch gegen Wolfsburg, obwohl du da gut gespielt hast, hat es auch nur 1-1 gestanden. Eine richtige Erklärung gibt es dafür noch nicht. Es ist eh so ein kleines Mysterium, dass du die Adler in dem Sinne noch nicht richtig greifen kannst, dass du weißt, was geben sie dir. Sie können so spielen wie gegen Augsburg, wo du zeigst, okay, wenn die ihr Potenzial 60 Minuten lang aufs Eis bringen, da könnten sie jetzt auch schon besser dastehen als auf dem vierten Platz, wo sie meiner Meinung nach momentan zurecht stehen mit den gezeigten Leistungen. Und dann kommt aber so ein Spiel wie Ingolstadt und denkst, oh, wo kommt denn dieses Drittel jetzt her? Also diese Schwankungen ist schon noch was, was die Adler definitiv in den Griff bekommen müssen. Aber wenn sie es wirklich schaffen, und das sagen die Spieler, wenn du dich mit denen nach den Partien unterhältst auch immer wieder, wenn sie es schaffen, 60 Minuten unser Spiel durchzuziehen und vor allem, was ja auch oft der Fall ist und sich wie ein roter Faden einfach durchzieht, keine Großchancen den Gegnern gibst, dann gibst du dir eine sehr, sehr, sehr gute Chance, einfach zählbaren oder ja, im besten Fall mit 3 Punkten das Eis zu verlassen.
Was offensichtlich ist, ist ja, dass die Verteidiger in diesem Jahr viel mehr offensiv produzieren als im vergangenen Jahr. Also ein Beispiel, Jacky Jokipak hat in der ganzen vergangenen Saison 5 Tore geschossen, steht jetzt schon nach 17 DL-Spielen bei 5 Toren. Was sind die Hintergründe dafür?
Wir haben es ja schon mal angesprochen bei einem Podcast vor 1-2 Folgen, dass es in dem System von Dallas Eakins ein bisschen anders gespielt wird, die Defensivspieler ein bisschen anders eingebunden werden. Ich glaube, die Rollen haben sich gar nicht so sehr verändert. Es geht aber darum, dass, wenn sie die Möglichkeit haben, und das sagen die auch alle, Defensivspieler nach vorne zu gehen, dann sollen sie das tun und das machen sie auch. Und dass oft versucht wird, auch zurück an die blaue Linie einfach den Puck zu legen und die Verteidiger im besten Fall sofort, wenn sich die Lücke ergibt, natürlich blind drauf schießen nicht. Wobei man auch hier sagen muss, überraschenderweise, dass die Adler die meisten Schüsse abgegeben haben in der DEL. Das sind sie natürlich nicht alle durchgekommen. Es geht nicht darum, welche Schüsse aufs Tor gekommen, aber die sie abgeben, da führen die Adler die Statistik an. Ja, daraus resultiert es natürlich auch, dass die Adler viel schießen und gerade von der Verteidigung, aber natürlich auch ein John Gilmore, der gegen Augsburg 3 Vorlagen geliefert hat, der einfach nochmal auf einem anderen Level ist. Schlittschlaufen konnte er schon immer, aber gefühlt jetzt auch richtig in der Mannschaft angekommen ist, in dieser Liga angekommen ist und ja auch einfach eine Schippe draufgelegt hat. Und bei Jyrki Jokipaka, weil du ihn angesprochen hast, er hat ja auch schon 2 Highlight-Tore unter diesen 5 gehabt. Ich erinnere mich da an das Tor in Berlin aus dem eigenen Drittel, als Jake Hildebrand den Puck zwischenzeitlich irgendwie verloren haben muss, er ihm durch den Hosenträger, wie es so schön heißt, gesprungen ist dann und jetzt auch in Ingolstadt jüngst. Matthias Blachter schießt neben das Tor bewusst in dem Fall, sodass Jokipaka, der vorm Tor lauert, den zurückspringenden Puck aus der Luft dann ins Netz setzt. Also ja, läuft einfach für die Verteidiger. Man darf, auch weil du es jetzt sagst, produktiv. 9 Spieler von den Adler Mannheim im Team haben schon mindestens 10 oder mehr Scorerpunkte gehabt, was sehr für die Ausgeglichenheit des Teams spricht. Da haben wir es ja auch schon mal drüber gehabt. Das ist ein großes Plus, solange es läuft. Und unter diesen 9 Spielern sind einfach 4 Verteidiger mit Nick Šišek, mit Jyrki Packer Gilmore und natürlich Leon Gawanke.
Die Rubrik Phil heißt Backcheck. Lass uns noch ein kleines bisschen weiter zurückblicken. Du warst ja für uns in Landshut beim Deutschland Cup, zumindest für das Wochenende. Geht jetzt gar nicht um die Platzierung des deutschen Teams. DEB-Team hat die Titelverteidigung verpasst, sondern es sind so ein paar Gerüchte aufgeploppt, die nach unserer Recherche sogar mehr sind als Gerüchte. 2 Namen werden in Mannheim gehandelt. Was auch klar ist, vom Club oder von den Clubs wird es da keine Bestätigung zur jetzigen Saisonphase geben. Aber was kannst du denn zu Maximilian Franzrepp, dem Torhüter aus Bremerhaven, und Kölns Stürmer Justin Schütz sagen? Wie weit sind die Gespräche oder ist sogar die Tinte schon trocken?
Also nach unseren Informationen, wie du es ja so schön schon angesprochen hast, ist die Tinte da tatsächlich schon trocken. Also beide Spieler werden unseren Infos nach kommende Saison das Adlertrikot tragen. Justin Schütz, ein Stürmer, der vergangene Saison den Durchbruch in der DEL geschafft hat, ist ja gebürtig aus Kassel, ging dann über die Red Bull Akademie nach München, hat da auch einen Titel gefeiert, war da aber nie so dieser Go-To-Guy, also so ein bisschen der Nachwuchsspieler im eigenen Stall, der es schwer hatte, sich da gegen die großen Namen durchzusetzen, dass er Talent hat, hat man schon immer gesehen. Vergangene Saison dann nach Köln gegangen, da direkt Top-Reihe gespielt, 30 Tore geschossen, bester Torjäger, zum Stürmer des Jahres gewählt worden, also da diesen Durchbruch gehabt. Jetzt ist er auf dem Markt, wie viele andere Nationalspieler auch. Du hast Franzrepp angesprochen, auch andere Nationalspieler wie Fabio Wagner von Ingolstadt, der Kapitän, oder Luis Schinko von Wolfsburg werden sich verändern. Auch ein Josh Szymanski von den Straubing Tigers wird den Verein verlassen. Berlin ist da stark im Rennen, was man hört nach Gerüchten. Kann aber auch sein, dass er nach Nordamerika geht. Justin Schütz natürlich heiß gehandelt. Die Adler haben da zugeschlagen, genauso wie Maximilian Franzrepp. Ein Torwart, der es schon in jungen Jahren in Berlin mal versucht hat, da dann gescheitert ist, mehr oder minder, dann zurück in die 2. Liga ist und dann aus dieser Stärke in der 2. Liga starke Leistungen gebracht zu haben nach Bremerhaven, zurück in die DEL und sich da jetzt zu einem absoluten, ja, wahrscheinlich momentan besten deutschen Torhüter, was die Form angeht, in der DEL gemausert hat. Zusammen mit Christas Kudlewskis stärkste Torhüter-Duo der Liga. Man muss mal schauen, Bremerhaven hat über 20 Gegentore weniger bekommen nach 17 Saisonspielen als die zweitbeste Defensive, was das Gegentore angeht. Hat natürlich die ganze Mannschaft einen Anteil dran, aber natürlich die beiden Torhüter auch, weil es ist egal, wer von den beiden im Tor steht. Meistens steht bei Bremerhaven wenige Gegentore auf der Anzeigetafel einfach. Franz Repp hat da um die 95% Fangquote und das ist verdammt stark. Ist natürlich erst 17 Spiele gespielt, aber da haben die Adler auf jeden Fall reagiert auf die auch unsichere Torhüter-Situation in der kommenden Saison.
Felix Brückmann, der Vertrag läuft aus, ist noch keine Entscheidung getroffen, wie es da weitergeht. Er hat ja immer mal angedeutet, seine Frau kommt aus Wolfsburg, dass es ihn vielleicht irgendwann mal wieder zurückzieht. Keine Ahnung, ob das jetzt schon der Fall sein wird. Und bei Arno Tiefensee hieß es ja vor der Saison schon, dass er wahrscheinlich nächste Saison mal rübergeht, es in der nordamerikanischen Profiliga beziehungsweise vielleicht im Farmteam in der AHL von den Dallas Stars erstmal probiert. Also wen jetzt Franz Repp ersetzt, ob vielleicht sogar beide deutsche Torhüter nächstes Jahr keine Option mehr sehen und Franz Repp kommt und vielleicht noch jemand, den wir jetzt nicht kennen. Das ist so dieses Gedankenspiel. Und das andere, nur mal kurz zurück zu Justin Schütz. Du hast gesagt, Samanski, der wohl in Berlin unterschrieben hat, auch definitiv ein Thema vielleicht für Nordamerika. Könnte dieses Szenario den Adlern mit Schütz auch drohen? Wir haben ja da auch einen Verteidiger namens Nick Mattinen, der eigentlich in Mannheim hätte spielen sollen und jetzt aber dann das Angebot der Toronto Maple Leafs aus der Organisation vorzog.
Stand jetzt würde ich sagen, nein. Nach der vergangenen Saison gab es mal vereinzelt Stimmen nach seiner 30-Tore-Saison. Man muss dazu sagen, Justin Schütz wurde damals im NHL-Draft in der 5. Runde von Florida ausgewählt. Florida hat aber jetzt nicht mehr die Rechte an ihm. Das ist einfach verjährt. Man muss jetzt mal schauen, wie es nach dieser Saison ist. Also klar, möglich ist es immer. Ich meine, wenn der Lockruf kommt aus Nordamerika und du bist ein junger deutscher Spieler, dann versuchst du das natürlich. Aber Stand jetzt würde ich mir da aus Adlersicht relativ wenig Sorgen machen.
Lass mich nur eine Frage stellen, um den Komplex vielleicht abzurunden. Samanski nach Berlin, Wagner und Schinko wahrscheinlich nach München, die Adler holen Franz Repp und Schütz. Wird die Kluft in der DL immer größer? Also die großen Clubs haben sicher jetzt wahrscheinlich die attraktivsten deutschen Spieler für nächstes Jahr schon gesichert. Ist das zu befürchten?
Ja, wahrscheinlich. Wobei man auch immer sagen muss, wer wurde denn in den vergangenen Jahren immer Meister? Also es war entweder München, Berlin oder Mannheim, wenn man auf die letzten 10 Jahre zurückblickt. Große Abwechslung gab es nicht. Vergangene Saison war mal Bremerhaven im Finale, hatte dann aber gegen Berlin keine Chance. Vor 2 Jahren waren es Ingolstadt gegen München, hatte da dann letztlich keine Chance. Also man sieht schon, dass man es mit guter Arbeit weit schaffen kann in der Liga. Die Liga ist immer noch eng. Aber klar, wenn man jetzt sieht, welche Nationalspieler den Verein wechseln, kann es natürlich schon passieren, dass es vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren noch deutlicher ausfällt, als es eh schon der Fall ist.
Forecheck. Wir schauen voraus.
Ja, aber Christian, lass uns den Blick doch nach vorne werfen. Du hast Jyrki Jokipacka schon angesprochen, also wir haben ihn auch schon besprochen. Wir nehmen wie immer oder wie so häufig mittwochs auf. Das heißt, es ist auch mittwochs der Trainingstag von den Adler Mannheim, wo man auch mal mit den Spielern sprechen kann hinterher, wo auch der Press Talk, die Pressekonferenz mit dem Chefcoach Dallas Aikens stattfindet. Und du hast unter anderem auch die Chance genutzt, um einfach mal mit Jyrki zu sprechen. Was gibt's da Neues von ihm? Wie sieht er denn überhaupt seine Rolle auf dem Eis und wie blickt er auf das anstehende Wochenende?
Die Rolle auf dem Eis war tatsächlich eine Frage, die ich gestellt habe. Die sieht er gar nicht anders als in der vergangenen Saison. Er sagt nur, dass gerade alle Verteidiger ihre Rolle besser ausfüllen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass die Verteidiger dazu ermuntert werden, sich immer wieder in die Offensive einzuschalten. Natürlich ist es auch fehlerbehaftet, immer noch. Zum Beispiel das 0:2 in Ingolstadt resultierte aus so einem Absprachefehler. Da ist Nick Cicek mit vorgegangen, Stefan Leubel eben auch. Da gab es die Absicherung für Nick Cicek an der blauen Linie, nicht die Ingolstädter fahrenden Konter, 2:1 und dann fällt das Tor. Aber das ist natürlich auch mit ein Grund, warum so viele Punkte jetzt die Verteidiger einfach gesammelt haben. Und er sagt, wir haben mehr Selbstvertrauen in dem, was wir tun. Dallas Aikens hat das schon von uns in der vergangenen Saison, als er das Amt Ende November übernommen hat, das Traineramt von Johan Lundskog, von uns verlangt. Aber es ist ja eben was anderes, ob du jetzt, wie aktuell der Fall, aus einem langen Trainingslager kommst und eben diese ganzen Automatismen schon einstudiert hast. Oder es kommt ein Trainer während der Saison, der auf einmal das System ein bisschen umstellt. Das hat einfach in der Kürze der Zeit, muss man sagen, letztes Jahr, dann eben nicht so geklappt, wie es jetzt funktioniert. Also es ist tatsächlich gewollt und deswegen überrascht es ihn zumindest nicht, dass die Verteidiger auch so eine gute Scorerausbeute haben. Und zum anstehenden Wochenende gab es jetzt tatsächlich nicht viel zu sagen. Zumindest aus seiner Sicht nicht. Er freut sich natürlich auf das Derby in Frankfurt am Freitag und sagt natürlich auch, da haben die Adler noch eine Rechnung offen. Da hat er sich am meisten hervorgewagt, weil diese 0:2 Niederlage vor heimischem Publikum mit einer wirklich auch sehr schlechten Leistung, das haben die Adler nicht vergessen. Wollen es gut machen. Dallas Aikens, auch da haben wir natürlich dieses anstehende Derby angesprochen, hat gesagt, ja, ich weiß, es ist den Fans sehr wichtig und wir würden natürlich auch alles unseren Fans ermöglichen, wenn das in unserer Macht steht. Immer der siebte Mann auf dem Eis. Aber es geht halt auch nur um 3 Punkte. Also diese typischen Plattitüden, die die Trainer dann rausholen. Vielleicht noch was zum Line-Up. Es ist tatsächlich so, du verlierst teilweise jetzt auf dem Eis die Übersicht, weil einfach alle da sind. Alle, bis auf heute Daniel Fischbuch. Daniel Fischbuch hat heute eine Pause bekommen, hat am Sonntag in Ingolstadt ein bisschen was abbekommen. Zuerst haben wir gedacht, oh, es fehlt heute gar keiner. Und dann hat sich rauskristallisiert, ah doch, Daniel Fischbuch ist nicht auf dem Eis. Der war in der Arena, hat sich ein bisschen behandeln lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass es definitiv so sein wird, dass er am Wochenende ausfällt. Aber zumindest ein kleines Fragezeichen müssen wir hinter diesen Einsatz noch setzen.
Das heißt dann aber, dass Ryan McInnes, der ja auch eine Armverletzung schon zu Beginn der Saison davongetragen hat, wieder auf dem Eis steht?
Ja, auf dem Eis steht er tatsächlich schon ein bisschen länger. Mit ihm habe ich nur ganz kurz so zwischen Tür und Angel in der Tat gesprochen, weil mir aufgefallen ist, dass er heute nicht dieses No-Contact-Jersey anhatte, sondern einfach in einem ganz normalen Trikot trainiert hat. Und er hat gesagt, es ist alles gut, Training hat er gut überstanden. Aber es war heute auch sein erstes Training in diesem ganz normalen Trikot. Auch mit dieser Frage habe ich natürlich den Coach konfrontiert. Er sagt, Stand jetzt, es ist nicht ausgeschlossen, dass Ryan McInnes spielt. Vielleicht ist es für ihn dann auch leichter, die Frage zu beantworten, ob er reingeworfen wird, wenn Daniel Fischbuch ausfällt. Weil eigentlich, sagt er, gibt es jetzt keine große Notwendigkeit am Line-Up, was zu ändern. Aber klar, wenn Fischbuch ausfällt, musst du natürlich auch gucken, Ryan McInnes könnte die Position wahrscheinlich nicht 1:1 ersetzen. Allein dadurch, er ist ja ein Linksschütze, Daniel Fischbuch ist ein Rechtsschütze, da könnte natürlich... Hat übrigens Dallas Eakins heute auch explizit nochmal gelobt. Eric Huber hätte eine gute Woche hinter sich. Vielleicht kommt auch so ein Recht, ne, dass ein Rechtsschützen einen anderen Rechtsschützen ersetzt. Ist auch eine Möglichkeit, aber toi toi toi, 3-mal auf Holz geklopft. Es ist tatsächlich so, dass Stand jetzt alle Spieler zur Verfügung stehen. Das grüne Licht von den Ärzten wird erwartet bis Freitag. Und dann schauen wir mal, wie es Line-Up aussieht.
Große Stärke, dass der Kader so tief ist. Sam Soramis ist ja auch wieder zurück seit der vergangenen Woche nach seiner Gehirnerschütterung. Auch immer eine Verletzung, wo man abwarten muss von Tag zu Tag, wie sich es da entwickelt. Da macht man immer Fortschritte und erleidet aber auch Rückschläge. Aber tiefer Kader, wir haben es über Jyrki Jokipacka gehabt. Die Adler haben in der Verteidigung nochmal nachgelegt. Sie haben Zach Leslie verpflichtet. Dallas Eakins hat gesagt, ja, wir haben da ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Wir haben 8 Verteidiger unter Vertrag gehabt. Tobias Forler hat sich verletzt, kurz vor der Deutschen Cup-Pause im Spiel gegen München. Ja, waren nur noch 7 Verteidiger da, aber der 7. Paul Meyer soll mehr jetzt übers Oberliga-Team in Heilbronn aufgebaut werden, da vor allem wichtige Spielpraxis sammeln, auch mit Blick auf die U20-WM, die dann Ende Dezember in Kanada stattfindet. Von daher haben sie da nochmal nachgelegt, aber der musste sich auch jetzt erstmal gedulden an dem Wochenende, weil der Kader tief ist, wie gesagt, und er aber auch noch nicht ganz auf dem Fitnesslevel ist. Er hat noch kein Spiel gemacht in dieser Saison, hat die vergangene Spielzeit in Rapperswil in der ersten Schweizer Liga beendet, hat da keinen Anschlussvertrag mehr bekommen. Hat Eakins dazu was gesagt, ob vielleicht Leslie jetzt eine Option ist für das Wochenende oder muss da erst was passieren in Form von vielleicht Verletzung oder Krankheit?
Um beide Fragen zu beantworten, Option ist ja immer. Aber die Frage, die sich einfach stellt, ist, ob er jetzt reingeworfen wird. Wir haben tatsächlich dieses 0:2 in Ingolstadt nochmal näher thematisiert, weil danach hatte Fabrizio Pilou keine Eiszeit mehr. Und zwar, der war auf dem Eis und hat diesen 1:2-Kontakt, war ja auch allein gelassen, konnte er nicht verteidigen. Und hat Dallas Eakins nochmal unterstrichen, dass es nicht irgendwie eine Bestrafung des Spielers war, sondern dass er einfach tatsächlich kein Freund ist mit diesem 7+12. Also, dass du auf dem Spielberichtsbogen einen mehr haben kannst als in Nordamerika. Also meistens wird er dann 7+12, also 7 Verteidiger und 12 Stürmer. Möglich wäre auch 6 Verteidiger und 13 Stürmer. Er sagt halt, uns hat in Ingolstadt komplett der Rhythmus gefehlt und auch gerade in der Verteidigung, weil er immer versucht hat, Pilou mit reinrotieren zu lassen. Und dann hat er gesagt, wir brauchen mehr Rhythmus und deswegen hat er in der Folge mit 6 Verteidigern zu Ende gespielt. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum erzählt er mir das? Die Sache ist natürlich tatsächlich, wenn du jetzt mit Pilou eine Verteidigung Nummer 7 hast und mit Leslie dann noch einen 8. Ich glaube, die Notwendigkeit sieht Dallas Eakins momentan nicht, Zach Leslie irgendwie ins Line-Up einbauen zu müssen. Vor allen Dingen muss er da nichts übers Knie brechen. Ich glaube, das ist meine persönliche Einschätzung, dass er Zach Leslie jetzt erstmal noch ein paar Trainingswochen gibt und dann tatsächlich, so wie du gesagt hast, es war eine Verpflichtung für die Tiefe des Kaders, nachjustiert, wenn man vielleicht jemand mal angeschlagen ist. Wie es jetzt im Sturm mit Daniel Fischbuch der Fall ist, wenn es mal einen angeschlagenen Verteidiger gibt, dann kannst du Zach Leslie mal bringen. Aber momentan sieht es so aus, als ob die 6 gesetzten Verteidiger einsatzbereit sind für Freitag. Und da würde ich mich natürlich jetzt schon fragen, wen nimmt er für Zach Leslie raus? Die anderen 3 Pärchen funktionieren ja ganz gut. Also ich glaube eher am Wochenende sollte sich am Freitag keiner verletzen, auch am Sonntag kein Einsatz von Zach Leslie.
Ja, mir würde da auch erstmal keiner einfallen, den du rausnimmst für Zach Leslie, wenn er nicht gerade krank oder verletzt ist. Aber nochmal kurz zurück zu Leslie, weil viele Adlerfans haben sich natürlich auch gefragt, warum holen wir denn jetzt einen Verteidiger? Warum keinen Stürmer, vielleicht auch einen Torjäger? Hat es dich auch überrascht?
Jein, muss ich sagen. Also ich habe schon damit gerechnet, dass ein Verteidiger auch noch kommt. Du hattest ja vor der Leslie-Verpflichtung noch 4 Importstellen frei. Jetzt sind es nur noch 3. Und wir haben uns natürlich schon die Verteidigung angeguckt und haben gesehen, dass allein von der Anzahl ein Verteidiger weniger vorhanden ist als in der vergangenen Saison. Da hat man um einen abgespeckt. Ich kann mir das nur so erklären, dass du natürlich beides gesucht hast. Du hast einen Verteidiger gesucht und einen Stürmer und hattest jetzt eben einen auf dem Markt, einen Verteidiger auf dem Markt, wo du sagst, okay, der ist für die Tiefe des Kaders genau der Richtige. Der ist vielleicht auch so, dass er jetzt sich erstmal mit der Rolle anfreundet, nämlich sich erstmal anbieten zu müssen und dann können wir ihn integrieren. Im Sturm ist so ein Kandidat eben noch nicht aufgetaucht. Du hast ja auch Dallas Eakins darauf angesprochen, hat ja klipp und klar gesagt, wir hätten schon einige Stürmer verpflichten können, aber bei jedem Transfer hätte es einen Punkt gegeben, da haben die Adler gesagt, okay, wenn er diese Tugend nicht mitbringt, dann ist er für uns kein Kandidat und dementsprechend bin ich mir sicher, dass die Stürmersuche weitergeht. Ein bisschen Zeit ist ja auf jeden Fall noch. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Sturm, der momentan auf dem Eis steht, die Saison zu Ende bringen werden. Ja, Phil, das war's erstmal mit Backcheck, Vorcheck. Erstmal vielen Dank für deine Expertise, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier am Mikro die Zeit mit mir zu verbringen. An euch da draußen, wie immer, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet an allen gängigen Plattformen, einfach damit wir sichtbarer werden. Ihr könnt uns abonnieren. Wenn ihr es noch nicht getan habt, am einfachsten geht es unter mannheimer-morgen.de/podcasts. Die Mailbox unseres Podcasts ist ziemlich leer. Also wenn ihr uns auch mal wieder eine Nachricht zukommen lassen würdet, wie ihr den Podcast findet und vielleicht auch eine Anregung, was wir besser machen können und wen wir vielleicht auch mal einladen können zu uns ins Podcaststudio. Das ist bestimmt immer mal wieder der Fall. Ansonsten der Verweis von uns an unsere Kollegen vom Buwe gebabbelt, die sind nächste Woche wieder dran, zeichnen auf die Kollegen Thorsten Hof und Alexander Müller. Die blicken darauf, wie es in der 3. Fußballliga weitergegangen ist. Ich bin gespannt, was das Derby in Frankfurt bringt. Am Sonntag geht's zu Hause gegen Bremerhaven. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der SAP Arena. Bis dahin, haltet euch munter.
Ciao, ciao.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.